Benvenuti al Besenwagen, al podcast del ciclismo che vive da vicino l'ultima settimana del Giro d'Italia. Quindi pedaliamo sul passo d'Oran così ripido che anche Pellizzari si chiede se è meglio spingere o mangiarsi un pezzo di polenta. E mentre stiamo affrontando il Giau, la salsiccia è così buona che anche Jonas Vingegaard lascia andare i freni. E naturalmente passiamo anche per Val Zoldana, da dove arrivano i mitici gelatieri che hanno inventato spaghetti ice, magari Gall assieme a gelato prima di attaccare a Jonas. Quindi allacciamo le cinture e vediamo chi vincerà il Giro d'Italia.
So, grazie mille Renzo. Ich habe das Intro schon letzte Woche bekommen und Renzo hat sich schon in Woche 1 vom Giro beworben, hier ein Intro einsprechen zu dürfen für die letzte Woche, denn er kommt aus der Region, wo jetzt hier die nächsten drei Etappen stattfinden, also Südtirol, Dolomiten, ist deutschsprachig natürlich auch, aber hat ein Intro auf einzelnen Italienisch hier abgeliefert, also vielen Dank. Ich freue mich jetzt hier mal so authentisch wie möglich aus dem Bus hinterm Radrennen berichten zu dürfen. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sagen erstmal wie immer Hallo. Ciao, buongiorno. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Wenn ich mich heute so mit Performance-Strukturen von den Teams beschäftige, weil darum machen wir uns auch echt viele Gedanken, wenn wir für Fahrer neue Verträge aushandeln, gucken wir uns auch an, was die Teams da so bieten. Und dann ist es halt krass für mich immer zu hören, ja, wir haben jetzt eigentlich bei jedem Rennen einen Koch mit dabei, es gibt Personal Plating und die ganze Thema Ernährung ist halt so weit fortgeschritten. Ich kenne immer noch das gute alte Hotelbuffet, womit man sich dann zufrieden geben musste. Und heute ist es ja wirklich einfach, ja, da als Profi nichts falsch machen zu können. Super einfach ist es natürlich mittlerweile auch für alle anderen. Ich habe nämlich jetzt auch den Morten Fuel Planner hier ausprobiert und meine geplanten Strecken hier hochgeladen und tatsächlich hier einfach Ernährungshinweise bekommen. Okay, jetzt hier das trinken, das Gel benutzen und ist schon fast ein bisschen langweilig, dass man mit vollem Tank wieder nach Hause kommt. Ich kenne das ja noch anders. Und ja, das ist schon eine gute Errungenschaft, würde ich sagen, der letzten Jahre, dass man sich nicht immer komplett leer fahren muss.
Ja, ja, es gibt ein paar Firmen, die da wirklich so Deep Dive gemacht haben in die Richtung und Morten ist da natürlich unter den allerbesten auf dem Markt. Super einfach dosierbar, die Produkte. Es gibt Gels in zwei Größen. Es sind dann auch irgendwie die Kalorien immer schon aufgedruckt, 100 oder 160. Und es gibt Gel mit Koffein oder nicht. Und Drinkmix das gleiche, große oder kleine Drinkmix. Und da kannst du halt echt super easy und super bequem zu Hause deine Fahrten fuelen, ob du jetzt irgendwie eine Grundlageneinheit fährst oder mal Intervalle fährst, wo du dann auf jeden Fall halt mehr brauchst oder es ratsam ist, mehr zu nehmen. Also kannst natürlich auch den Oldschool-Weg fahren.
Ich bin jetzt ja gerade in Italien und hier super heiß. Genauso sieht es ja eigentlich auch im Rest von Europa gerade aus. Und mein Tipp jetzt nochmal, es gibt ja jetzt von Morten neu diese Editions für die Getränke und da Menthol mit in die Flasche. Das erfrischt unheimlich bei heißen Temperaturen. Also wer sich da jetzt ein bisschen was reinkippt, nimmt Menthol. Ansonsten Cola Orange muss ich noch ausprobieren, habe ich noch nicht.
Ja, darauf müssen die Leute noch warten. Bleibt auf jeden Fall dran in weiteren Morten-Werbespots. Andi Stauff wird Spezi ausprobieren bei Morten. Für alle anderen, die jetzt das schon mal ausprobieren wollen, es gibt stabile 20% mit uns auf alle Produkte von Morten, außer das B-Carb. Was natürlich, können wir ja vielleicht auch in einem Spot mal ein bisschen erklären, ein super Produkt ist. Also außer B-Carb und diese Additions, alle Produkte, alle Fueling-Produkte von Morten mit 20% mit dem Code BESENWAGEN20 auf Morten Website. Gönnt euch das. Ja, und so on the run war es noch nie. Ich sitze auf der Rückbank vom Rockets Teambus und wir fahren gerade durch den Teufelslappen durch auf den letzten Kilometer ins Etappenziel und auf den Busparkplatz. Nur dachte ich, es ist jetzt noch die Zeit, bevor die Etappe zu Ende ist, wo es noch am ruhigsten ist und ich euch nochmal erwische und wir hier in unseren Travel Days noch eine kleine Folge unter der Woche zusammenkriegen.
Und was lernen wir daraus? Auch wenn es mit dem Profivertrag nicht klappt, wenn man lange genug dranbleibt, schafft man auch irgendwann, diese Experience mal zu bekommen.
Herzlichen Glückwunsch, Basti. Das habe ich mir heute dann tatsächlich auch gedacht, auf diesen Einzelsitzen da vorne auf dem Weg auf der Autobahn, doch im Profiradsport geschafft, als Physiotherapeut der Herzen.
Die Steigerung davon ist jetzt eigentlich, selbst Teamowner zu sein und dann auch dieses komplette Programm mitzumachen, mit komplettem Teamkit, dann aufwärmen mit den Fahrern und so. Das habe ich auch schon beobachtet, dass das Leute gemacht haben.
Nice. Also ich habe ja noch ein bisschen Zeit dafür.
Exzentrische Milliardäre, aber wer weiß, kann ja noch kommen.
Es ist auch ein Plan, den ich doch auch verfolgen könnte. Exzentrischer Milliardär, da kann ich wieder, sehe ich mich hier in dieser Position. Ja, also, was macht die andere Seite der Welt?
Ja, aber bevor wir zum exzentrischen Millionär hier kommen, oder Milliardär, gerade bevor du reingekommen bist, durfte ich Andi schon topless begrüßen und hatte da auf jeden Fall auch sehr viel so Drogenbaron-Vibes plus auch exzentrisch, auch gerne exzentrischer Millionär, der quasi aus seiner Finca irgendwo in Süditalien versucht, die Stricke, wie sagt man? Also
ja. Die Stricke in den Händen zu halten, oder was?
Genau, Stricke in den Händen zu halten und dann so quasi von Weitem zu sagen, so und so müsst ihr das machen.
Ich glaube, um nochmal Millionär zu werden, wäre das auch meine größte Chance, tatsächlich. Das realistischste Szenario. Oder ich gewinne heute Abend im Lotto. Das könnte auch noch vorkommen.
Oh, ich glaube, bei uns zu Hause im Haushalt wurde da auch gespielt.
Ja, also falls ich in nächste Woche nicht mehr mit dabei war, habe ich gewonnen, kann man mir gratulieren.
Oder ich.
Ansonsten dann muss ich meine Tarnung als Podcast-Host noch wahren und weiter hier die Fäden spinnen. Ja. Aber du hast gesehen, Paul, ich habe immer noch keine Bräunungsstreifen, was jetzt nicht daran liegt, dass ich nicht Rad gefahren bin. Ich bin jetzt tatsächlich wieder unter den Radfahrenden im Jahr 2026.
Ich habe ein Foto gesehen zumindest.
Da bin ich, ja. Und macht eigentlich Bock, ich habe ein Gravelrad dabei. Also auch ich fahre jetzt mittlerweile ja Gravel, wo es so schöne Laufräder gibt. Ich fahre ja die Explore von Zip. Die gehen schon ganz gut, ne? Also man muss ja zum Glück sagen, man verlernt Fahrradfahren nicht. Als ich meine erste Tour hier gestartet bin, wir haben hier so ein kleines Häuschen gemietet auf dem Berg und ich so nach 200 Metern in so eine Gravel-Abfahrt eingebogen bin und zwei Minuten später dachte so, ob das jetzt eine gute Idee ist, direkt so mit 65 irgendwo einen Berg runter zu knallen, obwohl man vorher noch gar nicht so wirklich am Rad saß. Man wird schon schnell mit den Dingern.
Ja, aber du lebst noch. Scheinbar ist alles gut gelaufen.
Ist okay, bergabfahren kann ich immer noch. Vom Bergauffahren kann ich das nicht unbedingt behaupten.
Bist du noch weiter entfernt als früher?
Aber High-Torque-Training ist ja gerade wieder so ein bisschen im Trend, deswegen bin ich da auch an vorderster Front mit vertreten.
Ich habe eben schon gefragt, wie läuft es auf der anderen Seite der Welt? Paul Voss uns nämlich zugeschaltet aus dem idyllischen Kansas mal wieder.
Ja, also
wie sieht die Wetterprognose aus?
Im Land angekommen, wo man bei 20 Grad gerne trotzdem von seinem riesigen Pickup einfach den Motor laufen lässt für eine halbe Stunde, während man im Starbucks sich einen schönen Frappuccino mit extra viel Zucker holt. Das ist so krass, ne? Du sitzt hier irgendwo rum. Und dann stehen da so 10 Autos und über die Hälfte davon läuft einfach für Ewigkeiten, wo die irgendwo einkaufen gehen, Schlüssel steckt. Also hier ist die Welt in dem Sinne noch in Ordnung. Auch das Haus, wo wir jetzt sind, ich bin wieder im Schwalbehaus. Das stand jetzt schon seit mehreren Tagen leer und war einfach nicht abgeschlossen. Und wir haben nicht mal einen Türcode. Das heißt, hier kannst du einfach rein und rausgehen. Und das scheint die Owner auch nicht irgendwie zu stören, weil die leben sonst in diesem Haus auch wirklich. Aber das ist hier normal. Und ja, sonst viele gerade Straßen, es ist warm, wir alle beobachten den Wetterradar sehr präzise und hoffen auf trockenes Wetter. Ja.
Also hat sich die europäische Gravel-Elite es ein weiteres Jahr nicht geschafft, sich von diesem Rennen zu emanzipieren und dem fern zu bleiben, sondern muss immer noch da antanzen, ja. Obwohl es sehr sportlich, weiß ich nicht, also alleine durch einen Regen Regentag jetzt eigentlich total zunichte gemacht werden kann. Und dafür finde ich immer den Aufwand ziemlich groß.
Das Gleiche gab es ja jetzt in Südkorea, wo ein Mountainbike-Cross-Country-Weltcup getestet wurde zum ersten Mal. Und alle waren eigentlich auch total begeistert von der Location und von den Leuten und den Fans. Und dann hat es aber wohl am Tag der Veranstaltung oder am Tag vorher geregnet. Und ich meine gelesen zu haben, dass teilweise Fahrer 50% oder 30-50% der Strecke dann gehen mussten. Weil es nicht mehr fahrbar war, weil das auch so ein lehmiger Untergrund da ist. Und dann hat man das doch ein bisschen in Frage gestellt, ob man das vielleicht vorher mal hätte irgendwie testen sollen. Aber bei Unbound wurde das schon häufiger getestet.
Ja, ich trainiere jetzt irgendwie auch schon seit Tagen mal Umbike-Pedalen, was ich eigentlich nicht so gerne mache.
Ja, ich kann mich noch an das Jahr erinnern, wo du das dann zum Rennen draufgeschraubt hast und hast die übelsten Muskelkater oder Fußkrämpfe bekommen, weil du zum ersten Mal Mountainbike-Schuhe gefahren bist.
Ja, Fußkrämpfe und Muskelkater wäre noch schön gewesen. Ich hatte einfach Krämpfe im ganzen Bein.
Ah ja, gut.
genau, also ja, ist, wie Andi schon sagte, schon scheiße, dass das irgendwie so vor einem so ein Ding abhängt, aber ja, wir haben es ja auch schon ausführlich im Gravel-Podcast besprochen, aber ja, das ist irgendwie ist schon nervig und stressig und macht sich die ganze Zeit Gedanken über Reifenwahl und ja, aber ich meine, ihr werdet dann, könnt euch gerne nächste Woche Dienstag wieder Gravel-Besenwagen-Podcast anhören, da haben wir dann ausführlich über das Rennen gesprochen mit dem Simon.
Das ist echt gut getimed, ne? Die Gravel-Ausgaben. Alle zwei Wochen, aber immer so nach den Highlights.
Ja, ja.
Tipptopp. Gravel
manchmal übrigens. Manchmal macht man sich Gedanken.
Werbung.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Unser heutiger Partner ist die Hook24. Wenn dir was passiert, womit du nicht gerechnet hast, dann ist es immer gut, vorbereitet zu sein. Oder noch besser, abgesichert. Beim Auto ist eine Versicherung das Normalste der Welt. Aber auch bei deinem Fahrrad kannst du dich versichern. Und das kann die Hook24 besonders gut. Die Fahrradversicherung der Hook24 bietet Schutz gegen Diebstahl, versichert Reparaturen, Verschleiß und sogar Zubehör, wenn du den Wert mitversicherst. Immer kostenlos mit dabei ist der Pannenschutz. Versicherungen der Hook Coburg, von der die Hook24 die Online-Tochter ist, findest du auf keinem Vergleichsportal, sondern nur unter hook24.de. Ich selbst habe schon gute Erfahrungen mit der Fahrradversicherung gemacht und war froh, dass ich sie hatte, als der Fall der Fälle eintrat. Mit Besenwagen bekommst du 15% Rabatt auf die Fahrradversicherung der Hook24 mit dem Code BESEN. Komplett groß geschrieben. Check also ein auf hook24.de/besenwagen oder klick auf den Link in unseren Shownotes, wenn du dir das nochmal genauer anschauen willst. Lass dir deinen Beitrag berechnen und spar mit unserem Code 15%. Und jetzt geht's weiter. Stay safe.
Also Andi bereitet sich ja schon vor, Paul bereitet sich vor. Ich werde jetzt auch, sobald ich aus Italien zurückgekehrt bin, mich aufs Gravelbike setzen, denn 16.06. Besenwagen X-Ram Gravel Ride in Düsseldorf. Die Anmeldung ist frei, werden wir posten mit dieser Folge. Also meldet euch da an. Wir machen das an einem, ich glaube, das ist ein Dienstagabend, ne? 16.06., wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Wir treffen uns wieder in Düsseldorf, da im Hafen bei SRAM, 17 Uhr, also schön after work. Könnt ihr einchecken, es ist lang genug hell und macht eine schöne zweieinhalb Stunden Gravel-Tour mit euch. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt und wie letztes Mal, aber dieses Mal noch ein bisschen organisierter, wird es Möglichkeit geben, Hammerheads zu testen. Das wird in der Anmeldung auch frei sein, weil es gibt nicht für jeden einen, aber ich denke, wir haben so 8 bis 10 oder so. Und meldet euch dafür an. Ihr kriegt dann Hammerhead bei der Veranstaltung. Und wir setten den auch komplett mit euch ab. Also da wird einmal komplett durchs Menü gegangen, angemeldet, Powermeter connected, Herzfrequenz connected, alles was da ist. Route drauf gespielt und dann das Navigieren mit dem Teil ist nämlich wirklich geil. Könnt ihr das einmal komplett ausprobieren dort.
Auch so ein paar ganz geile Features. Also für mich ist das Ding auf jeden Fall ein Upgrade zu den Geräten, die ich vorher hatte. Hier ist es ja gerade nicht besonders flach. Also ich suche noch nach der flachen Gravel-Strecke hier. Aber mit dieser Funktion, dass man einfach so das Profil hoch und runter wischen kann, hat man da einen ganz guten Überblick, was einen erwartet, weil so viel Gravel bin ich in der Toskana noch nicht gefahren vorher. Aber das funktioniert auch echt ganz gut. Und ich muss sagen, alles bis 7% ist okay, danach ist die Hölle.
Ich bin gerade kurz, warte. Ich bin jetzt gerade über die Ziellinie gefahren.
Sehr gut, erster. ich bin auch ein richtiger Fan von dem Teil, weil es halt Offroad, muss ich sagen, ich habe jetzt über die Jahre auch viele Produkte getestet, macht das echt schon einen Unterschied. Man weiß tatsächlich, wo man langfahren soll. Welchen von den 5 Wegen, die an der Gabelung kommen, man nehmen soll. Von daher, ja.
Basti, wo du gerade so gejubelt hast, für alle Leute, die nicht den Videopodcast sehen, sondern nur zuhören, Basti ist gerade im Bus sitzend freihändig über die Ziellinie gefahren. Und ich finde das irgendwie total, ich weiß gar nicht, ich finde es mega witzig eigentlich, dass bei diesem Giro E, den wir vielleicht nochmal besonders besprechen sollten, was das überhaupt für eine Veranstaltung ist. Also da fahren die alle mit E-Bikes und ich glaube, da fahren 95% der Teilnehmenden freihändig über das Ziel, egal in welcher Position die reinkommen. Ich weiß nicht, ob das so ein E-Biker-Ding ist, irgendwie ab und zu mal freihändig zu fahren, vor allem über Zielstriche. Aber das habe ich nicht so ganz verstanden, warum die das alle machen. Und die jubeln so richtig krass, also als ob sie gerade die Champions League gewonnen hätten. Oder halt die Etappe wirklich und nicht 195. bei einem E-Bike. Geil. Rennen geworden sind.
Es sind auch irgendwie, glaube ich, so illustre Leute dabei und die Veranstaltung habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich kann ja mal versuchen zu recherchieren hier.
Ja.
Ja, den kann mir echt mal jemand erklären, weil die zeigen dann ja auch immer in der Live-Übertragung so Bilder davon und ich frage mich, was das soll. Ja. Keine Ahnung. Andi, vielleicht kannst du da nochmal mitmachen.
Ich glaube, der Motor, der mir noch weiterhelfen würde, der muss erst noch erfunden werden.
Ja. Geil.
Aber ja, es fahren irgendwie auch viele Ex-Profis mit.
Ziellinie fahren ist jetzt auch...
strange.
Über die Ziellinie fahren hat jetzt auch bei Jonas Vingegaard neuen Style. Sitzt diesen Aufkleber mit seiner Family auf dem Lenker und küsst den immer. Und danach fährt er freihändig und das ist immer auch sehr wackelig nochmal kurz.
Ja, der lernt noch.
Aber ist das so? Hast du den? Das könntest du vielleicht ja mal rausfinden, wenn du jetzt nochmal beim Rennen bist. Das habe ich bis jetzt nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Aber mich würde dieser Aufkleber oder was auch immer er da küsst auf dem Lenker tatsächlich mal interessieren.
Ich krieg auf jeden Fall ein Foto davon. Ich hol das. Okay. Ich hol das ein. Okay. Ja, dann Wismar ist ja jetzt auf komplette Transparenzschiene gegangen, mit Viktor Kampnerts Vlog auch und so weiter. Es wird ja alles offengelegt und Andi, du hast gesagt, du hast recherchiert und du hast noch ein paar Storys zu dieser Tea-Bottle-Geschichte. Müssen wir vielleicht von vorne erklären.
Es gab, glaube ich, in der ersten Giro-Woche jetzt ein Kommuniqué vom Rennen, dass es doch verboten sei, mit Urin gefüllte Trinkflaschen zu entsorgen.
Das ist doch kein Verbot, oder? Das ist doch einfach ein freundlicher Hinweis.
Nee, da wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht passieren sollte. Ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist oder ob das eher so eine Beschwerde war innerhalb des Pelotons. Jedenfalls hat sich ja einen Tag später, glaube ich, schon Viktor Kampenarts dazu bekannt, dass er der Erfinder sei von dieser Pee-Bottle. Das heißt, also um es zu erklären, er pinkelt während dem Rennen, um nicht anhalten zu müssen oder wenn man eben gerade nicht anhalten kann, weil man durch eine Gegend kommt, wo viele Zuschauer am Rand steht oder stehen, da pinkelt er dann halt heimlich in eine leere Trinkflasche, die er aber immer zurück ins Auto bringt. Also auch schönen Gruß an die Porsche Leitung, die dann das Auto die Flasche ins Auto bekommt. Und da muss ich dem ganz klar widersprechen. Also der Erfinder ist er da lange nicht. Ich bin 2010 die erste Tour of Oman gefahren und da war die erste Etappe wiederum ein Kriterium auf einer vierspurigen Straße auf und ab. Ziemlich spät am Abend, die Strecke war gesäumt von Zuschauern und auch da gab es also keine Möglichkeit zum Pinkeln anzuhalten. Da hat schon Jimmy Casper, Sprinter aus Frankreich, so eine Flasche mal voll gemacht, konnte ich natürlich nicht in den Begleitwagen entsorgen, sondern dachte, er schmeißt die so gezielt weg, dass das keiner mitbekommt und die Flasche irgendwo verschwindet. Da hat er aber anscheinend nicht richtig gezielt, sondern die wurde gefunden, die Flasche, ganz zum Unmut der Zuschauer, die die Flasche natürlich dann aufgemacht haben, dran getrunken haben. Ich weiß auch nicht, was dann genau passiert ist. Es war auch das erste Radrennen, was da im Oman, oder zumindest die erste Tour auf Oman. Die Leute konnten damit eh noch nicht so ganz anfangen. Und du musst dir das vorstellen, die stehen am Straßenrand, jubeln den Fahrern entgegen und die schmeißen eine vollgepisste Trinkflasche zurück. Die waren auf jeden Fall super sauer. Die haben die Flasche nächste Runde wieder zurück ins Feld geworfen, geöffnet. Also muss man sagen, alle Fahrer, die da die haben quasi die Piste von Jimmy Casper zurückbekommen. Und die waren außer sich, also die waren richtig sauer. Die haben das als Beleidigung empfunden. Die haben das natürlich gar nicht verstehen können, was da passiert ist. Und das war schon teilweise beängstigend, was dann so in dieser Kurve, wo das passiert ist, die nächsten Runden für eine Stimmung war. Und ich war also auch heilfroh, als das Rennen dann vorbei war und die Zuschauer da nicht die Strecke gestürmt haben und die Rennfahrer und das Rennfahrer da zur Rechenschaft gezogen haben. Das war ein bisschen wild alles. Aber ja, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also da ist, glaube ich, Viktor Campenaerts noch keine Radrennen, zumindest keine Profi-Radrennen gefahren.
Geschichten, die der Radsport schreibt. Eieiei.
Ja.
Was hatte Paul, du meintest, Pössi hatte auch was dazu beizutragen?
Ja, ich weiß, aber ich habe mir jetzt nicht gefragt, ob ich das hier erzählen darf, aber ich kann nur Andi bestätigen, dass
gibt's schon öfter.
Dass Campenaerts nicht der Erfinder dieser ist und es wo einige andere Starfahrer über die letzten Generationen gab, die das gemacht haben, aufgrund dessen,
ich find's ja,
dass sie nicht wollten, dass die Leute deren Willi sehen.
Ja. Ich finde es ja zumindest sympathisch, dass Campenaerts da auch in die Offensive geht und direkt sagt, so ja, ich habe das schon gemacht und erklärt, aus den und den Gründen muss man das manchmal, wenn man muss. Gut, was haben wir Sportliches zu berichten? Seit unserer letzten Giro-Übertragung ist ja nicht so viel Zeit vergangen, aber wir hatten schon so ein bisschen gerätselt über die kurze Etappe, den Approach dazu, ob das vielleicht ein neue Herangehensweise des Veranstalters ist, irgendwie mehr Spannung zu erzeugen. Andi hatte da schon einige Theorien zu. Jetzt haben wir sie gesehen. Jonas Vingegaard hat nochmal klar gemacht, wer der Chef ist. Wie von Andi vorhergesagt, hat es keine großen Abstände zur Spitzengruppe gegeben. Und war dann schnell gegessen, die Etappe.
Ja, also es ist irgendwie, glaube ich, man hatte ja mal, ich glaube, also wir brauchen auch alle keine Bergetappen über 200 Kilometer oder mehr. Das Thema hatten wir schon vor einigen Jahren. Aber jetzt diese ganz kurzen Bergetappen oder je nachdem, wo die Berge auf einer Etappe liegen, muss man natürlich als Veranstalter auch erkennen, dass dadurch nicht unbedingt mehr Spannung erzeugt wird, sondern eigentlich, dass der Radsport sich dahingehend auch so verändert hat, dass ein Team dann auch früh Kontrolle übernehmen wird und die Angreifer gar nicht mehr genug Vorsprung bekommen, um realistisch um einen Etappensieg kämpfen zu können. Ich glaube, da muss man echt wenn man mehr Offenheit haben möchte in den Radrennen, glaube ich, viel rumexperimentieren, weil sich eben auch der Radsport schnell verändert. Und da auch in den nächsten Jahren immer mal schauen, ist natürlich auch immer schwierig, ne? Du kannst ja jetzt auch nicht so die Berge verschieben und Straßen, wie es gerade so passen würde. Aber jetzt gerade so eine Etappe, wo ja eigentlich eine gute Möglichkeit wäre, um in eine Ausreißergruppe zu gehen mit dieser Runde und diesen zwei Bergen auf der Runde, war der Abstand zum Schlussanstieg, wo dann eben ums GC gefahren wird, zu kurz. Das eigentlich schon von vornherein meiner Meinung nach aussichtslos war, da in eine Gruppe zu gehen, weil ja, wie viel Vorsprung holst du da schon raus, wenn die hinten ein normales Tempo fahren? Deswegen, also war eigentlich schon bei so einer Etappe klar, dass die, ja, ich meine, man hätte sich die zwei Runden schon fast sparen können und fährt einfach flach bis zu diesem Schlussanstieg. Und vielleicht wäre da sogar ein größerer Vorsprung möglich gewesen, weil man sagen kann, okay, wir lassen jetzt auf der Flachen, tut es uns nicht so weh, den Abstand zu kontrollieren, dann geben wir ein bisschen mehr. Ja, aber natürlich auch, wenn eine Mannschaft da auf Etappensieg und GC fahren will, wie es Wismar vielleicht auch vorhatte, ist das sowieso schwierig, aber ich glaube, so diese Möglichkeiten für Ausreißer zu schaffen, da muss man schon, ja, das hat vor ein paar Jahren noch anders funktioniert als heute, würde ich sagen. Also da ja. Sind die Finals einfach zu lang geworden mittlerweile bei den Etappen, auch während einer Rundfahrt.
Ja, ich wollte gerade reinwerfen, dass es vor ein paar Jahren in der Tour ja auch diese Versuche gab mit den kürzeren Etappen, oder gab es ja auch Etappen, die komplett eskaliert sind, ne, diese kürzeren, aber wie du schon gesagt hast, hat sich ein bisschen was geändert seitdem, und ich glaube, diese Komposition ist halt das Entscheidende, wo dann dieser schwere Berg ist und wie du es halt positionierst, und ich glaube, so diese Schlussanstiege machen eh generell viel tot, und ich glaube, dass mehr Spektakel reinzubringen, dass so Abfahrten Richtung Ziel einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten bieten, auch für Ausreißergruppen, aber ja, ja, im Prinzip, wie du auch schon meinst, wie mehr rumzuprobieren, zu gucken, was funktioniert, finde ich auch interessant, auch einen guten Ansatz. Ich weiß nicht, ob es du meinst ja vorhin auch im Off, ne, dieses Ding, wie jüngere Generationen ansprechen und so. Ich glaube, dass selbst eine kurze Etappe immer noch zu lang ist, um jetzt irgendwie quasi die Leute abzuholen, die sich so Shorts anschauen, ja, und Reels. Aber ja, ich glaube, diese Komposition ist halt am Ende wirklich auch das Entscheidende, und wie diese eine Etappe am Anfang vom Giro, wo du 200 Kilometer Anfahrt hast und dann fährst du einen Berg hoch.
Ich weiß auch gar nicht, ob dieses Ding wirklich so kommen wird, dass man ja immer kürzere Formate braucht. Also man kennt diese Story ja vor allem aus dem Fußball, wo diese neuen Mini-Formate geschaffen worden sind, und eigentlich ist es auch die Story der Vermarkter, diese Konzepte quasi ja zu kreieren, weil sie sagen, ja gut, heute ein 15-Jähriger, der kann maximal noch 10 Minuten irgendwie am Stück gucken, was ja vielleicht auch ein bisschen überspitzt ist, und da würde ich auch einfach mal abwarten, und am Ende, Paul sagt schon, kann man den Radsport jetzt auch nicht auf 10 Minuten runterkürzen, deswegen wird sich da auch nicht viel verändern, und ich habe tatsächlich jetzt auch in den letzten Tagen öfter mal drüber nachgedacht, ob es nicht doch Sinn machen würde, ich war ja eigentlich lange dagegen, dass die Fahrer im Rennen keine Powermeter mehr fahren. Was ich jetzt so aus dem Sport mitbekomme, gerade was die, also man hat ja sehr viele Daten über die letzten Jahre auch sammeln können, oder kann sehr viel messen im Radsport. Und was da jetzt im Zusammenarbeit mit KI-Unternehmen, also ich gerade Ineos hat jetzt einen großen Sponsor aus dem Bereich dazu bekommen. Ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass da zu sehr oder zu genau berechnend gefahren werden kann. Und das, glaube ich, würde dem Sport auf jeden Fall keinen Gefallen tun. Und ja, ich glaube, so denn dieses Zusammenspiel mit Etappenplanung und kein Powermeter könnte tatsächlich noch mal ein bisschen zu spannenderen Rennverläufen führen. Also ich habe diesen Gedanken noch nicht ganz ausgeführt, aber
was denkst du, ist die Gefahr? Wo wäre es zu berechenbar? Oder berechenbarer als jetzt?
Du kannst, glaube ich, heute schon sehr genau vorhersehen, wann deine Konkurrenz letztendlich reißen lassen muss, wenn du dir die Etappenausgang analysierst, ne, und deine eigenen, alle Fahrer haben ja diese Daten aufgezeichnet. Da kannst du, glaube ich, schon ziemlich genau errechnen, wie viel Leistung deine Konkurrenz bringen kann, und dahingehend auch ja dann das Tempo bestimmen, den Etappenverlauf, wo willst du wie viel Tempo fahren, damit du es halt bis zum Schlussanstieg, sage ich mal, schaffst, deine Gegner mürbe zu fahren. Das wird wahrscheinlich jetzt mit solchen Modellen, die KI dann errechnen kann, noch genauer werden. Ich weiß, dass schon Teams daran arbeiten, da auch bestimmte Fahrerprofile zu scouten, die eben genau das liefern können, um Konkurrent XY kaputt zu fahren und so. Ich weiß nicht, so, wenn das denn am Ende ist es zwar noch eine menschliche Leistung, die aber eigentlich vorberechnet wird, und ich finde, das würde dann schon dem Sport ein wesentliches Element entziehen, was es dann vielleicht auch ja gar nicht mehr so spannend macht, ne?
Ja gut, aber, ja. aber dieser Trend ist ja unabdinglich. Also das wird kommen, dass KI mehr Einfluss gewinnt und
immer ja, mehr aber KI was heißt, das wird oder? Kommen? Es wird ja dann aber auch von der Umsetzung nicht mehr so einfach sein, diese Leistung so zu fahren. Ne? Also man muss ja schon dann das Tempo eben nach Gefühl pacen und kann nicht mehr einfach nach Zahlen fahren. Das wäre natürlich ein großer Schritt. Man würde damit sicher eine Lösung finden, wie man das machen kann. Ne? Also einfach keine Powermeter mehr im Rennen. Also das heißt auch keine Daten mehr. Oder die Aufzeichnung ist erlaubt, aber die Ausspielung auf dem Radcomputer nicht. Also wie gesagt, ich war lange Zeit auch der Meinung, dass einfach so ja die Zeiten ändern sich so ungefähr. Aber was ich jetzt so einfach auch aus dem Hintergrund mitbekomme, woran Teams arbeiten, habe ich da so ein bisschen Bedenken, dass es das Ganze nochmal ja auch am Ende langweiliger machen wird. Ne? Weil es einfach zu sehr ja keine willkürlichen, immer weniger willkürliche Sachen geben wird und ja Rennen einfach komplett durchgerechnet werden. Und ja, das glaube ich, oder das würde ich mir zumindest für den Sport nicht wünschen.
Aber ist es nicht vielleicht etwas, was man mal auf sich zukommen lassen sollte und gucken, wie das dann auch in der Umsetzung, also jetzt quasi so im Voreil,
also
alles irgendwie schon, also
kann man hier an der Stelle nochmal Leute zu dem Thema einladen, die sich damit gerade so ein bisschen mehr befassen. Aber was ich da so gehört habe, hört sich für mich jetzt nicht so, sind so keine guten Aussichten, meiner Meinung nach. Also ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, wenn man so wirklich ja fast dann auf die, also bis ins kleinste Detail alles vorher sehen kann anhand von Daten, weiß ich nicht, nimmt das ja schon irgendwie eine wesentliche Komponente aus dem Sport. Und davon lebt ja gerade auch der Radsport oder lebte lange Zeit. Man muss ja auch jetzt sagen, ist schon sehr viel ja, sehr viel weniger, dass man irgendwie, ja, Fahrer mal so komplett, ne, also ich meine, wir vertreten ein sehr gutes Beispiel für gepaced Efforts. Joao Almeida weiß ziemlich genau, was er fahren kann und wann er nicht fahren will oder wie auch immer, oder denkt, er kann es nicht fahren, wo ich aber auch wiederum der Meinung bin, dass er oft sich auch einschränkt dadurch, ne? Aber das sind jetzt auch seine eigenen Entscheidungen. Wenn das dann irgendwann ja quasi wie eine Trinkerinnerung nur noch die Erinnerung kommt, so fahr jetzt bitte 7,5 Minuten, keine Ahnung, 6,8 Watt pro Kilogramm, damit wir zumindest mal die vier Leute, die wir jetzt hier nicht mehr dabei haben wollen, quitt sind, dann ist es halt wirklich irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also ich sehe da einfach so bisschen eine Gefahr und ich glaube, es lohnt sich schon noch mal. Ich meine, dieses Thema ist ja jetzt nicht neu. Es gab ja schon mal diesen Entwurf zu sagen, wir wollen eventuell Powermeter verbieten. Damals war ich noch dagegen, aber mittlerweile muss ich sagen, die Art und Weise, wie jetzt diese Daten halt verwendet werden können, hat sich halt noch mal komplett verändert zu dem Zeitpunkt, wo diese Debatte erstmals aufkam. Und ich glaube, da lohnt es sich einfach zumindest mal wieder drüber nachzudenken, ob man das nicht einfach rausnimmt.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Unser heutiger Partner ist mal wieder NordVPN und auch wenn für mich die Gründe, ein VPN zu benutzen, mittlerweile immer aus dem Sicherheitsbereich kommen, ist es auch ab und zu auch wirklich praktisch, so ein VPN nutzen zu können, wenn man zum Beispiel im Ausland unterwegs ist und dann eben das DFB-Pokalfinale gucken kann oder jetzt auch am Wochenende das Champions League-Finale. Und einfach die Dienste, die man zu Hause nutzen kann, auch aus dem Ausland heraus nutzen kann. Paul, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja gerade sogar auf einem anderen Kontinent unterwegs.
Genau, und hier sind gewisse Dinge nicht zu sehen, wenn man zum Beispiel nicht ein NordVPN hat. Und ich habe auch gerade frisch verlängert, quasi, natürlich mit unserem Code. Und kann dadurch jetzt auch ein bisschen Giro verfolgen und was sonst so im europäischen Sport abgeht.
Wer dann doch nicht ganz so viel unterwegs ist wie wir, das ist natürlich, wir sind natürlich High Frequent User, würde ich sagen, aber ich kann das auch bestätigen, auf all meinen Reisen, seit ich NordVPN nutze, läuft das alles ein bisschen smoother als vorher. Also empfehlenswert, allemal. Und wenn man dann noch ein bisschen sparen kann, würde ich sagen, ist das ein Top-Angebot auf nordvpn.com/Besenwagen. Gibt es nämlich einen Riesenrabatt und wenn du das 2-Jahres-Abo nimmst, sogar 4 Monate on top. Und das würde ich sagen, ist doch aller Ehren wert auszuprobieren.
Check's aus, gibt eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Also einfach alle Infos abholen in den Shownotes oder direkt auf nordvpn.com/Besenwagen.
Ja, die UCE oder ASO oder wer auch immer wird's aufbringen demnächst wieder, bin ich mir relativ sicher.
Ja, oder ansonsten, irgendein französischer Teammanager.
Ja, stimmt. Stimmt, ja. Aber der Beste ist schon in Rente, vielleicht.
Nee, ja, den gibt's noch.
Oder Patrick Lefebvre schreibt irgendeine Kolumne oder irgendwas.
Ja, ja.
Ja.
Nee, okay. Marc Madiot ist teilweise immer noch dabei, Basti. Und pumpt mit Cowboy-Stiefeln die Räder auf.
Nice.
Kam schon vor dieses Jahr.
Richtig nice. Ja, du, Radsport wird immer populärer. Ich habe es am Anfang schon vergessen zu erzählen. Ich bin irgendwie über eine Werbeanzeige gestolpert die Tage von der Chibo-Musette. Gibt's bei Chibo, gibt's jetzt so Radtaschen zu kaufen. Die sind wirklich einfach Musettes.
Sind für da ist ein Chibo-Logo
5 Euro im Chibo-Shop, ja. Kannst du Radtasche kaufen jetzt. so weit, ja, sind wir jetzt.
Praktisch, um
Kaffee. Wir sind Mainstream fahren, geworden. Ne? Genau. Die ist sogar ein bisschen praktischer als so eine normale Fahrradmusette, weil die hat so 3 Stripes, da, die hält die noch am Körper und die rutscht dann nicht um dich rum. Habe ich mir schon überlegt, das ist eigentlich ein Statement mit Chibo-Musette. Muss ich jetzt haben. Ja, sportlich, ich weiß nicht, wie das heute aussieht, aber ich denke, Gruppe kommt an. Ich werde mir das gleich mal reinziehen. Ich sehe das hier schon ganz weit entfernt auf dem Screen vorne, aber ich kann den Abstand zum Ziel nicht erkennen. Richtung Wochenende wird es hier nochmal richtig, aber es heißt spannend, aber spannend um Platz 2 auf jeden Fall, 2 und 3.
Ja, so GC-mäßig war der Giro ja jetzt dann an einem gewissen Zeitpunkt zumindest auch wirklich nicht mehr spannend, was den Gesamtsieg angeht.
Zu erwarten.
Also noch sind wir ja nicht im Ziel, aber es ist ja jetzt nicht so die Pogacar-Dominanz, die Jonas Vingegaard hier an den Tag legt, aber auch am Ende muss man sagen, war bisher zumindest kein Zeitpunkt, wo man nicht gedacht hat, der hat das Ding halt locker in der Tasche, ne?
Und insofern ist es dann auch echt eine gute Vorbereitung für die Tour de France irgendwo, ne?
Aber
zumindest also kann es das sein.
Ich verfolge den Giro ja nur über Social Media so richtig, gerade weil ich irgendwie viel unterwegs bin. Und da waren jetzt irgendwie schon so auch ein paar Posts, wo Leute wieder ausgerechnet haben, wie schnell er hochgefahren ist, letzte Bergankunft, diese 30 Minuten irgendwie krasse Wattwerte gefahren, jetzt im Verhältnis auch zu Pogacars Werten aus den letzten Jahren, wohl so auf dem gleichen Level. Ich hatte ja auch gesagt, dass er nicht so richtig dominant einfach vorkommt, aber anscheinend sind ja wohl, wenn man so die Dinge, die man errechnen kann, wohl schon ziemlich gut und spektakulär und wird gerade auch eher noch besser. Ja. Von daher, also ich glaube, ich bin echt gespannt, wie dieses Konzept, den Giro quasi als Vorbelastung für die Tour zu fahren, wie das bei dem funktioniert. Also.
Auf jeden Fall kann er es pacen. Er muss nicht ans Limit, wenn er nicht will, glaube ich.
Ja, genau. Ja.
Ich meine, zumindest letztes Jahr hat das ja für Tadej Pogacar ganz gut funktioniert, ne?
Ja, aber der ist ja, also der spielt ja wirklich nur. Bei Vingegaard hattest du ja so das Gefühl, dass der sich ab und zu auch mal anstrengen musste. Und Poggi hat ja einfach, vor 2 Jahren war das, einfach irgendwas gemacht. Der ist ja einfach Rad gefahren. Und die Leute konnten nicht mitfahren. Und aber ich glaube, Vingegaard ist jetzt auch so, auf jeden Fall im Rhythmus scheint es auch von außen so visuell.
Ja, also es ist eine andere Art, ne, der Dominanz oder der Langeweile, die man jetzt so erfährt. Vielleicht war das bei Pogacar einfach noch ein bisschen spektakulärer durch seine Fahrweise, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass vielleicht nicht Jonas Vingegaard das auch machen könnte. Ne? Nur er macht es halt nicht. Ja, mal sehen. Ich finde es eigentlich schon interessant, was dahinter so passiert. Gerade Piganzoli finde ich krass, wie der jetzt einfach auch weiter klettert im GC.
Ich finde die ganzen Memes um ihn herum interessant.
Ich gucke mir jetzt tatsächlich die Radrennen an und bin weniger auf Social Media in letzter Zeit, aber erklär mich mal auf.
Nee, wo einfach so Pilizzari ist quasi am Ertrinken und die Italiener halten jetzt quasi Picanzoli so nach oben, weil er der neue GC-Fahrer ist.
Gut, ne? Man hat ja gehört, dass Pilizzari schon mit Krankheit zu kämpfen hatte, jetzt auch am Dienstag eben dann sich aus der Gesamtwertung, zumindest mal aus den Top 10, komplett verabschiedet hat. Und da habe ich ja auch im Vorfeld gedacht, der wird nochmal richtig stark jetzt zum Giro. Was vielleicht ja auch der Fall gewesen wäre, wenn er nicht krank geworden wäre. Allerdings muss man ja auch sagen, noch ein super junger Fahrer. Der hat zwar jetzt schon mal zweimal bei einer Grand Tour super abgeliefert, aber jetzt auch zum ersten Mal, würde ich sagen, mit der Erwartung, in so eine Rundfahrt als Leader reinzugehen, ist vielleicht auch nochmal was anderes. Und dass so ein junger Fahrer einfach diese Stabilität schon hat, ist jetzt auch, oder noch nicht hat vielleicht, ist jetzt auch nicht überraschend.
Ja, 22
war jetzt auch, ne? Aus den U23-Zeiten kennen sich die beiden ja ganz gut. Und bis jetzt war Pilizzari eigentlich der durchaus erfolgreichere der beiden. Aber so wie Piganzoli sich da jetzt entwickelt hat bei Wismar, vielleicht auch einer, den wir in den nächsten Jahren noch weiter vorne sehen bei einer Rundfahrt. Und das macht mir auch auf jeden Fall so ein bisschen Vorfreude, was passiert eigentlich, wenn irgendwann mal Pogacar und Vingegaard eben nicht mehr so dominant sind. Und mal gucken. Hoffentlich haben wir denn nicht einen genauso dominanten Paul Sexas, sondern können so ein bisschen uns an dem ergötzen, was vielleicht diese breite Front an jungen Talenten da jetzt vielleicht mal abliefern kann, die so hochkommen. Weil ich habe nämlich, kam mir gerade doch dieser Gedanke, dass er da noch vielleicht ein Dritter gerade so sich auftut. Der scheint jetzt auch ganz gut im Training zu sein. Hat irgendwie in den letzten zwei Wochen mal eben, weiß ich nicht, 38.000 Höhenmeter gemacht. Schon straffes Programm für so einen jungen Fahrer.
Wie meinst du jetzt?
Paul Sexas, da gab es jetzt so die ersten Infos aus seinem Vorbereitungstrainingslager für die Tour. Und der gibt auf jeden Fall gut Gas, der Junge, ne?
Nice, top motiviert. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wenn wir heute nicht mehr so sehr viel zu berichten haben, machen wir das kurz heute. Drücken Paul Voss in Kansas die Daumen am Sonntag. Sonntag oder Samstag?
Samstag.
Samstag. Samstag Daumen Sonntag. Drücken. Bei uns natürlich dann Samstag auf Sonntagnacht.
Ja, Sonntag bin ich schon wieder auf dem Flieger zurück nach Alemannia.
Nice.
Ich vermisse den Rhein und das Rheinland so sehr, dass ich so schnell wie möglich hin zurück möchte.
Und ich würde sagen, wir hören uns in Ausführlichkeit dann wieder nächste Woche. Dann auch mit Gast aus dem noch laufenden Giro d'Italia.
Okay. Also Jungs, viel Spaß noch. Guten Urlaub. Euch beiden.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.